Impulse. Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
Begrüße euch zu unserem Impuls. Wir wollen uns auch dieses Mal noch mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen.
Genau, wir haben gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis besteht aus drei Teilen. Gott wird an den Anfang gestellt, in der Mitte geht es um Jesus und seine Person, warum es für uns wichtig ist, und zum Schluss kommt der Heilige Geist noch ins Spiel.
Ja, da müsste man eigentlich jetzt über die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit vorher ein bisschen reden, weil mir gefällt ja der Begriff Dreifaltigkeit deswegen gut, obwohl er etwas altmodisch klingt, weil es um die Entfaltung des göttlichen Geheimnisses geht. Dass Gott sich entfaltet und entgegenkommt als Vater, als Allmächtiger, als Schöpfer, aber auch als Jesus, eben nicht allmächtig, sondern ohnmächtig, am Kreuz gestorben. Und was auch sonst noch da drinnen steht, alles als Auferstandener und der Heilige Geist. Die heilige christliche Kirche kommt auch hier vor. Wir sollten auch darüber nachdenken, warum alternativ dazu katholische Kirche gebetet wird.
Ja, was heißt das katholische Kirche? Ist das jetzt römisch-katholisch gemeint oder wie soll man das verstehen?
Da würde ich jetzt als Evangelischer sagen, wenn das römisch-katholisch gemeint ist, dann schließt es uns aus. Mhm. Aber katholisch ist genau das Gegenteil von ausschließen, sondern von mit einschließen. Katholisch bedeutet vom griechischen Begriff einfach alle umfassend, den Erdkreis mit einbeziehend, aller seiner Lebendigkeit und Unterschiedlichkeit. Und das ist natürlich etwas, woran sich vielleicht Evangelische immer wieder mal stören, aber so ist es vom Wortlaut her nicht gemeint.
Warum ist es dann zur Änderung gekommen? Gott, das ist jetzt wahrscheinlich eine kirchenhistorische Frage. Warum heißt es dann jetzt da christliche?
Natürlich hat es eine Kommission gegeben. Es gibt immer wieder Kommissionen, die auch daran arbeiten, etwas zu vereinheitlichen, etwas, wo sich jeder drin wiederfinden kann. Und die römisch-katholische Kirche hat sich entschieden, eben beim Begriff katholisch zu bleiben, während hin die anderen Kirchen gesagt haben, wir wählen christlich, weil das nicht ausgrenzend missverstanden werden kann, sage ich jetzt bewusst auch.
Weil es auch das alles umfasst, ja, oder alles mit einschließt.
Dabei sind wir schon bei einem ganz, ganz entscheidenden Thema von Bekenntnissen. Bekenntnisse sollten eigentlich klar und eindeutig sein und sollten auch nicht Missverständnisse hervorrufen. Sie tun es aber. Sonst würden sie auch ihre Klarheit, ihre Kantigkeit, ihre herausfordernden, die Schärfe verlieren. Bekenntnisse brauchen auch eine gewisse Schärfe, wo man sich ein bisschen die Zähne dran ausbeißen darf. Wir müssen doch bedenken, das ist vor 1800 Jahren entstanden, dass wir genauso denken wie die Menschen damals. Da sind wir doch, das wäre ja völliger Unfug. Und trotzdem hat dieser Text über 1800 Jahre sich durchgesetzt und immer wieder haben sich die Menschen daran auch gerieben, Streitigkeiten, Zähne ausgebissen. Ich brauche ja nur die Jungfräulichkeit Mariens oder so herannehmen. Aber es ist gut, dass es drinsteht. Ich glaube an die Jungfrau, geboren von der Jungfrau Maria. Darüber muss man nachdenken, was heißt das jetzt? Und was hat es vor allen Dingen vor 1800 Jahren geheißen? Wir denken sofort biologisch. Keiner hat eine biologische Vorstellung von Jungfräulichkeit damals gehabt, sondern selbst Martin Luther sagt, obwohl er 6 Kinder hatte, ich bin eine Jungfrau. Eine im geistigen Sinne, nämlich gemeint. Und alleine hier merken wir, wie Begriffe uns herausfordern, darüber nachzudenken, es ist nicht so platt, wie wir mit unserem heutigen Denken meinen, alles zu wissen, sondern da haben Menschen in anderen Jahrhunderten ganz, ganz andere Gedanken entwickelt und die waren oft viel, viel weiter als unsere oberflächliche, moderne Denkweise.
Und der viel zitierte quasi Übersetzungsfehler, dass es eigentlich einfach nur junge Frau
das kann man,
heißen könnte, ja, oder geheißen haben könnte früher, weil alt war es ja wahrscheinlich nicht. wenn so Jesus ist das erste so Kind war, wird es wahrscheinlich nicht sehr
gut sein. Natürlich, das leitet man ab eben aus dem hebräischen Text, aber diese Übersetzung ist ja schon passiert vom Alten Testament ins Griechische, die sogenannte Septuaginta. Mhm. Dort ist dann plötzlich von Jungfrau die Rede, weil natürlich die Jungfrau mythologisch für einen Griechen ganz, ganz viel bedeutet hat. Die Jungfrau war zum Beispiel Athene, auch die Ortspatronin für die alten Griechen von der Stadt Athen. Oder Parthenon, der Palast in Athen. Parthenon ist Jungfrau. Das heißt, hier steckt eine ganze Lebenshaltung drin, hier steckt Eindeutigkeit drin, hier steckt Reinheit drinnen, hier steckt etwas ganz Entscheidendes drinnen, was man eigentlich damit aussagen möchte.
Also wenn es ein Übersetzungsfehler unter Anführungszeichen war, dann ist es ein philosophisch sehr positiv besetzter.
So ist es.
Also das drum sehr cool, weil sonst könnten wir über das nicht reden, ja, und genau, nicht nachdenken
genau
drüber. Ja?
Genau, wir haben praktisch ganz andere weltanschauliche Hintergründe und jedes bringt das Seine hinein. Und das müssen wir bei allen, beim Glaubensbekenntnis immer mit berücksichtigen auch.
Wie schaut es mit der Genderkritik aus? Ernsthafte Frage jetzt, weil es ist ja nur von, also Maria ist da die einzige Frau, die drinnen genannt wird, es ist dieses männliche Gottesbild überhaupt, das wir im Christentum haben, sicher für viele Leute ein Problem.
Die Frage ist, wie alt ist das männliche Gottesbild?
Ja.
Es ist eigentlich ein sehr junges, einseitiges. Wir haben eigentlich das Problem nicht, weil die Göttlichkeit ist nicht männlich. Sondern
vor allem nicht biologisch sexuell männlich. Ja.
Und vor allen Dingen der Begriff Vater, der hier vorkommt, ist überhaupt nicht jetzt männlich gemeint. Sondern Vater bedeutet eigentlich beschützend, erschaffend, erzeugend. Und das ist genauso die Mutter drin.
Ja.
Man müsste natürlich, wenn man das jetzt schärfen will, ich glaube an Gott, den Vater und die Mutter eigentlich hineintun. Nicht? Das heißt die Gesamtheit der Schöpfung. Aber absolut nichts Machohaftes, Männliches oder sonst irgendwelche Fiktionen, die Menschen da hinein interpretieren. Das trifft uns nicht.
Gut, der dritte und wohl schwierig zu fassendste Punkt ist der Heilige Geist, der da drin steckt.
Ja, der Heilige Geist ist der Begriff für das, was eigentlich aus dieser Göttlichkeit entstanden ist und sich vermischt, vermengt auch und in diese Welt hineinkommt, in uns hineinkommt. Nicht? Der Geist, der durch die Schöpfung geht und erneuert, erhält, was ist und uns eigentlich genau jetzt mit hineinnimmt. Nicht mehr abgegrenzt, sondern dieses Göttliche, was wir vielleicht in uns oft gar nicht vermuten, aber was da ist, was gesät ist, das Samenkorn, das immer wieder aufgeht.
Vergleichbar mit anderen Kulturen, wie würdest du sagen, ist der Geist in einem Menschen oder der Heilige Geist, ist das das Qi, ist das die Lebensenergie oder?
Das sind wunderbare Vorstellungen, ja, die man durchaus mal hernehmen darf auch und sagen, ja. Da beschreibt etwas in einer östlichen Sprache, was wir kaum begreifen, aber hier könnte durchaus etwas Ähnliches sein.
Und das also das haben schon andere, das ist jetzt nichts christlich Spezifisches, dass wir jetzt heute einen Heiligen Geist quasi brauchen.
Wir haben nichts für uns gepachtet, sondern wir haben hier wieder allgemeine Lebenserfahrung, Gotteserfahrung, sage ich jetzt auch bewusst, verwurzelt in dem Geheimnis der Göttlichkeit, die heraussprudeln und andere erleben es als Qi oder was. Ich würde nicht sagen, das ist dasselbe. Das wäre wieder platt. Aber vielleicht sind hier ähnliche Erfahrungen am Werk gewesen, weil ich bin natürlich jetzt in dieser Kultur nicht verwurzelt, kann es nur von außen betrachten und sagen, ihr habt ja vielleicht ähnliche Erfahrungen wie wir. Und da reden wir mal drüber. Erzählt uns doch, wie das ist. Und da sind wir eigentlich beim dialogischen Prinzip. Wir reden über Erfahrungen und die einen nennen es so und die anderen so. Und wir durch unsere Tradition, Geschichte haben einfach auch dadurch etwas entwickelt, was nicht oben aufliegt, sondern was wir so benennen. Und das ist Glaube auch, wo wir es immer wieder wagen, es neu zu fassen oder auch umzusetzen und zu benennen in unserer Wirklichkeit.
Glaubensbekenntnis, da steckt das Wort Bekennen drinnen, haben wir schon gesagt, aber auch das Wort Kennen. Inwieweit glaubst du, dass es wichtig ist, dass die Menschen das Glaubens Bekenntnis wirklich kennen können. Ja? Ja, ja. Also findest du wichtig, dass man es als Kind auswendig lernt? Ganz direkt gefragt jetzt.
Ich lasse es meine Schüler schon lernen. Ja. Wenn es beim Auswendiglernen bleibt, dann ist es nicht inwendig, sondern nur auswendig. Aber ich glaube, dass trotzdem etwas hängen bleibt, vielleicht weil es gerade so anders so sperrig ist und Kinder wehren sich eigentlich kaum dagegen, dass es lernen. Mhm. Auch so meine Erfahrung, wenn sie im positiven Sinne eingeführt werden, auch wenn sie es nicht verstehen. Aber das ist ein Gedicht, was ich lerne und irgendwann kann ich es abrufen und kann darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich? Das ist für mich, sage ich mal, der Eingang. Mhm. Wenn es dabei bleibt und sage, ich habe es am Sonntag gesprochen und mehr brauche ich nicht, naja, es hat aber für mein Leben keinen Einfluss, dann sage ich, es wäre schön, wenn es anders wäre, mach dich doch mal auf den Weg und setz dich auch mit dem auseinander, was du nicht verstehst und versuch mal einfach dich den Fragen zu stellen, die da drin stecken. Deshalb hoffe ich natürlich, es bleibt nicht dabei. Vielfach haben wir, also in meiner Kindheit auch oft, hieß es, die Pflicht ist erfüllt, wenn du es kannst und dann ist es in Ordnung, mehr braucht es nicht, so fast. Das finde ich natürlich fatal. Und das macht eigentlich aus einem, ja, aus einem Glaubensbrot, was man essen sollte, plötzlich ein Stein, den man nicht mehr verdauen kann.
Ja, es ist ja wirklich, es, obwohl es sehr knackig ist, ich sage jetzt mal vergleichbar zum Beispiel mit den 10 Geboten, das waren ja auch, glaube ich, ursprünglich über 600 Regeln, die dann irgendwann einmal
haben die Juden entwickelt,
auf die 10
ja, haben die Juden entwickelt,
essentiellsten reduziert, sage ich jetzt mal, oder zusammengefasst wurden, ist ja das auch sehr knackig und gut gemacht, aber trotzdem kann man sich eigentlich über jede Zeile,
genau,
in jeder Zeile verlieren und drüber nachdenken. Also es bietet schon sehr viel, ich würde nicht sagen Interpretationsspielraum, aber Raum zum Nachdenken.
Ja, ja, ich denke, es ist, wieder an den Ursprung zurückzukommen, es ist entstanden eben als Taufbekenntnis. Die Taufwerber, die eine lange, lange Auseinandersetzung mit dem Glauben in der Urkirche erst einmal durchlaufen haben, eine Schulung, und die dann bereit waren, sich taufen zu lassen, oft manchmal sogar am Lebensende erst. Für sie war dann klar, ich habe mich mit all diesen Themen mal beschäftigt, auseinandergesetzt und ich stehe dazu, wobei man sagen muss, dieses Ich glaube an Gott ist auch etwas Westliches. Die östliche Kirche betont vielmehr das Wir. Das heißt, hier geht es um das Gemeinschaftliche. Ich zähle mich zu dem Kreis derer, die hier gemeinsam bekennen. Ich reihe mich ein, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ich spreche es einfach mit. Drum ist es auswendig gut, aber es wäre der Schritt zum inwendigen Erfassen, zum immer wieder sich auf den Weg machen, die Voraussetzung.